Musik im Wandel der Zeit. Interviews mit lokalen Künstlern und Bands aus der Metropolregion Rhein-Neckar. Hallihallo und herzlich willkommen zum Podcast. Mein Name ist Alexander Rothmund und ich habe heute einen ganz besonderen Gast im Studio,
hallo.
Nämlich den Marcel.
Hallihallo. So, na. Ich bin ja auch, mache auch Podcast, aber so jetzt quasi einzeln mit dir zusammen, so, das ist ein bisschen ungewohnt, so einfach zu zweit. Aber
ja, ganz intim. Freut mich, dass du da bist. Also ja. Es ist echt cool, dass du dir die Zeit nimmst und wir starten auch gleich mal. Kannst du ein bisschen was über dich erzählen? Wie alt bist du? Wo kommst du her?
Ja, genau. Also ich bin Marcel Steffen Weidenauer und ich bin jetzt 27 Jahre alt. Oder? Ey, da muss man, als wenn du so ein gewisses Alter erreichst, musst du immer nachdenken. Bin ich jetzt schon 27 oder bin ich schon 28? 27 stimmt schon. Komme aus Bensheim. Das ist ein bisschen südlich von Frankfurt. So ungefähr die schönste Stadt so hier in der Region. Hahaha. Ich studiere an der PH in Heidelberg, studiere ich Lehramt. Mache jetzt gerade meinen Master der Englisch und Musik. Und bin seit letztem Jahr auch selbstständig tätig als Musiklehrer, Gesangslehrer, vor allem aber Screaminglehrer. Also so Metal-Gesang quasi.
Dass Musik so dein Leben ist.
Ja, absolut. Also so seit ich 14, 15 bin, angefangen habe Gitarre zu spielen, ging es bei mir los mit in Bands spielen und Auftritte. Genau, also Musik ist schon, spielt einfach eine ganz große Rolle in meinem Leben. Also nicht nur privat, sondern eben auch beruflich.
Und wenn du sagst, du screamst sehr viel, hast du damit auch angefangen oder was war denn deine erste Erfahrung?
Also ich habe tatsächlich angefangen mit Gitarre und bin dann aber, glaube ich, eher so, weil ich mir Singen nicht zugetraut habe. Also richtig angefangen hat es mit, da war ich glaube ich 7 Jahre alt, mit Sonic Adventure 2, falls das der ein oder andere kennt. Also das ist ein Spiel für die Gamecube und auch für die Dreamcast. Boah, das kennen schon die Jungen, wir wissen gar nicht, was ist ein Dreamcast. Oder eine Gamecube, ne? Das ist ein Nintendo, würde meine Mama sagen. Und da gab es einen Endboss und da ist so richtig geile Rockmusik einfach im Hintergrund gelaufen, ja. Mit einem, der auch richtig hammergeil singt. Und dann kämpfst du halt da so gegen den Endboss, so im Weltraum gegen dieses Drachenmonster, ja, bäm, so geht ums Ende der Welt. Und dann kommt da im Hintergrund halt so richtig, so Rockmusik, die richtig ballert einfach. Und einen Sänger mit einer brutal geilen Stimme, geile Gitarrensoli, aber auch das ganze Spiel durch, ist überall Rockmusik drin. Und das war, glaube ich, so mein erster, so ein Schlüsselereignis, glaube ich, in meinem Leben, wo ich das gehört habe. Und dann gab es in dem Spiel auch eine Funktion, dass man im Menü auch die Musik auch einfach hören kann. Ich habe das dann ganz oft einfach angemacht und einfach die Musik da gehört und habe dann so abgerockt, so als Kind dazu, weil ich es so geil fand. Und habe dann irgendwann mit so 13, 14 habe ich wieder dazu gefunden. Und zwar, als ich so YouTube entdeckt habe. Und da war ich so, boah, warte mal, gibt's da wirklich, kann man da alles sehen? Und dann habe ich den Namen von dem Lied eingegeben und habe gesehen, wie jemand dieses Lied auf Gitarre spielt. Und das war einfach, ich war wirklich so, also mind blown. Fand das so geil zu sehen, wie sich die Finger da bewegen und dann da quasi die Geräusche und so draus entstehen, dass ich unbedingt Gitarre lernen wollte. Wollte aber auch unbedingt so singen können wie der Typ in dem Song. Hab mir das aber irgendwie nicht zugetraut. Also habe ich richtig viel Gitarre gelernt. Und dann habe ich doch zum Gesang gefunden, so zwei Jahre später, nachdem ich dann auch schon recht gut auf der Gitarre war, habe ich gesagt, okay, jetzt das kann ich schaffen, also kann ich auch singen lernen.
Als du schon in der Band warst oder hast du das noch alles allein dir beigebracht auch? Oder wie war so dein Prozess damals? Hast du das nur über YouTube gemacht?
Der war so richtig kooperativ. Also ich habe teilweise Gitarrenunterricht gehabt, ganz so normal, wie man das kennt, so in der Musikschule.
So klassisch oder gleich auch E-Gitarre?
So E-Gitarre, aber das erst so nach, ich glaube, das war so nach ein, zwei Jahren. Also ich habe am Anfang einfach mir ganz, ganz viel selbst beigebracht, hatte aber eben auch Freunde, die auch Gitarre gespielt haben. Und vor allem die schon E-Gitarre spielen konnten, die waren dann so ein bisschen ein Vorbild und haben mich auch dann total angetrieben, ja, dass ich jetzt, hey, ich will jetzt auch so spielen können, ich will besser spielen können als die. Das war was mich immer ganz krass angetrieben hat. Hey, ich will besser als der, noch jetzt besser als der, jetzt besser als der. So ganz kompetitiv habe ich da gelernt. Dann haben wir uns gegenseitig immer Riffs beigebracht oder halt, guck mal, ich habe jetzt das Lick gelernt und der andere lernt dann das Lick. Und das war dann ein ganz krasser Antrieb. Und dann haben wir auch relativ zügig, ich glaube nach so einem Jahr, dann auch so die erste so, ich sag mal, ich mache so Fingerquotes, eine Band gegründet, so mit ein paar eigenen Riffs schreiben. Und dann hatten wir noch ein gekanntes Schlagzeugspiel, dann haben wir da im Heizkeller musiziert. Und ja, also eigentlich eher so quasi Slipknot-Lieder haben wir da eigentlich hauptsächlich gespielt. Mehr schlecht als recht. Aber das war quasi so die erste Band-Erfahrung. Dann zum Gesang habe ich dann, wie gesagt, später gefunden. Und tatsächlich hat mich so Rockgesang schon mehr interessiert, aber auch Screaming, also so die erste so Metal-Band, mit der ich dann wirklich so aufgewachsen bin auch, oder die mich richtig inspiriert haben, auch so quasi selbst harte Musik zu machen, waren eben halt Linkin Park und Slipknot, wie bei ganz vielen, ne? Es war einfach Anfang 2000er, ne? Man kennt die Zeit. Und das war einfach ganz großer Einfluss von mir und bin dann darüber so in den Metal gekommen, so vor allem über Slipknot. Und das war für mich immer auch ein totales Mysterium. Also wie machen die das? Damals gab es ja auch noch gar keine, hey, bis vor 3-4 Jahren gab es noch gar keine Infos darüber, wie man überhaupt screamt, wie man das macht. Und das war dann auch eine ganz große Quelle von Frustration für mich. Ich habe immer lange versucht, das zu üben, bin auf jeder Show, auf der ich selbst gespielt habe, aber auch die ich besucht habe, wo ein anderer Sänger war, der screamen konnte. Und zwar also richtig screamen konnte, einfach nur so, ne? Die habe ich alle ausgequetscht. Auch bei Trigora, Alex, habe ich immer die anderen Sänger gefragt, hey, wie machst du das? Und die Antworten, die waren so enttäuschend. Die waren eigentlich immer entweder so, ja, irgendwie, ich mache einfach so, ja, ja, und so mach's halt.
Und dann einfach lauter.
Genau, und dann einfach laut, genau. Und dann so, oder so auch bis zum so, ja, eigentlich keine Ahnung. Und dann bis zu so total blumisch. Ja, irgendwie, ich drücke aus dem Bauch raus und dann kommt der Scream. Und dann versuchst du das halt selber und du kriegst es halt überhaupt gar nicht hin. Deswegen habe ich dann auch in Trigora auch nur clean gesungen. Ich wollte schon immer gerne so mit Verzerrung singen. Also, oh yeah, so kernig halt. Und hat's aber halt nie hinbekommen. Und deswegen bin ich da total so abgestiegen in die Materie rein, hat mir wirklich so in den letzten 3-4 Jahren, da habe ich dann endlich gelernt, okay, wie benutze ich überhaupt meine Taschenfalten, um halt Verzerrung zu erzeugen mit meiner Stimme, aber eben auch ja, einfach alles, was Screaming angeht. Ja, es gibt ja viele verschiedene Techniken, die man benutzen kann, die sich auch unterschiedlich verhalten und die auch unterschiedlich klingen. Und habe da alles an mich aufgesaugt, was irgendwie ging, und habe mich da die letzten 2-3 Jahre so richtig tief reingekniet. War auch lange dann in einem Screaming-Discord-Server unterwegs, also in dem großen Screaming-Discord-Server. Hatte ich, glaube ich, mittlerweile über 2000, 3000 User. Da haben dann quasi immer Leute dann reingepostet, hey, ich kann irgendwie dieses Geräusch machen, was ist das? Und so habe ich dann eigentlich immer ganz viele Leute gehört, die versucht zu screamen. Konnte dann auch selbst screamen, habe dann mir jetzt, mittlerweile kann ich eigentlich alle Techniken, mal manche mittelgut, andere ja schon echt gut, aber so alle ja, so ganz okay, und habe mir dann halt dadurch ganz viel Erfahrung angeeignet, ja, also wie bringt man jemandem sowas überhaupt bei? Ja, was passiert denn bei den verschiedenen Techniken überhaupt? Also was machen die Stimmbänder, was machen die Taschenfalten? Was passiert auf der Ebene einfach des Kehlkopfes? Wird der zusammengedrückt? Ja, also nicht zusammengedrückt, aber wird der verengt? Oder wird der eigentlich eher, ne, geöffnet und lauter so Zeug eben? Und da bin ich voll abgestiegen und dann haben mich auch angefangen halt Leute zu fragen, hey, würdest du mich auch halt einfach also in einer One-on-One-Unterrichtsstunde unterrichten? Und dann dachte ich so, ja, warum nicht? Und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht und jetzt verdiene ich da quasi meinen Lebensunterhalt mit. Aber eben nicht nur damit, sondern ich unterrichte dann eben auch Musikproduktion, also wie nehme ich meine Stimme auf, wie mache ich, dass das dann auch gescheit klingt, wie schreibe ich einen Song, wie mache ich einen Song, wie arrangiere ich einen Song, dass der dann auch geil klingt oder dass der auch interessant ist. Lauter halt so Sachen. Also ich beschäftige mich quasi dadurch auch eigentlich den ganzen Tag immer nur mit Musik. Also jetzt bis auf Studium abgesehen eigentlich nur mit Musik. Ist eigentlich ganz schön.
Also du gibst dann auch das gesamte Paket, aber also wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte von null starten, hab noch gar keine Erfahrung, da kannst du anfangen und den wirklich bis zu seinem eigenen Song, wo er selbst aufgenommen hat, begleiten.
Genau, genau. Also es ist quasi von blutiger Anfänger, von, also ich kann sprichwörtlich gar nichts, ja, also kein Singen, kein Screamen, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ein Mikrofon aussieht und so, bis zu aber auch anderen Gesangslehrern. Ja, also ich unterrichte auch andere, also schon andere Sänger, die schon richtig, richtig gut sind, aber die jetzt nur ihre Technik verfeinern wollen oder zum Beispiel sagen, hey, ich kann zum Beispiel richtig gut False Chord, aber ich würde gern Fry lernen oder ich kann zum Beispiel richtig gut singen mit Verzerrungen, aber ich würde irgendwie gern False Chord oder eben andersrum, so alle so mögliche Konstellationen oder auch halt eben andere Lehrer, die sagen, hey, ich unterrichte Gesang, aber ich habe echt gar keine Ahnung, was so die Screaming-Welt und so angeht und würde mich da gern halt weiterbilden. So, also es deckt eigentlich so da den ganzen Bereich ab.
Wenn wir nochmal kurz zurückgehen, du hast ja kurz das auch angesprochen, wir haben ja schon zusammen gespielt in der Band, nämlich Trigora. Und damals war es ja so, da warst du, sag mal so, hauptsächlich Gitarrist. Und dann hast du irgendwann gesagt, okay, ich möchte mich jetzt mehr auf den Gesang konzentrieren. Und dieser Wechsel, sag mal so, weg vom Gitarrist, der singt, zum Sänger, der Gitarre spielt, würdest du das schon bei dir bezeichnen, dass das so für dich neue Toren geöffnet hat, so auch vom Mindset her, dass es da viel verändert hat?
Also es hat auf jeden Fall mich ziemlich befreit, so was ich mit meiner Stimme machen kann, und ich würde sagen, ich habe mich erst richtig als Sänger entwickelt und wurde auch erst ein guter Sänger, nachdem ich die Gitarre losgelassen habe. Einfach, weil ich gemerkt habe, dass wenn man sich immer auf beide Dinge gleichzeitig konzentrieren muss, dann bleibt einfach so viel weniger Spielraum für das, was man mit der Stimme machen kann. Weiß jetzt nicht, ob das jetzt natürlich jedem so geht. Ausnahmen bestätigen natürlich immer da die Regel. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jemand, der Gitarre spielt und singt, nicht auch hervorragend singen und Gitarre spielen kann. Da gibt es ja genug Gegenbeispiele. Aber für mich war das auf jeden Fall so. Was ich aber sagen muss, ist, man merkt es immer. Und zwar wirklich immer, wenn ein Sänger kein Instrument spielt. Also wenn ein Sänger wirklich nur singen kann und wirklich sonst gar keine Ahnung hat von irgendeinem Begleitinstrument und dementsprechend wirklich nur Sänger und eigentlich gar kein richtiger Musiker ist. Also das merkt man, finde ich, immer. Ich kann eigentlich nur jedem Sänger raten, lerne ein Instrument. Und wenn das nur Gitarre ist und ich kann meine 5 offenen Akkorde und begleite mich da, man lernt einfach so, so viel dadurch. Dinge, also das ist natürlich jetzt schwer zu beschreiben, was lerne ich denn da jetzt eigentlich genau? So, man lernt halt eben so viele Dinge, dass man das gar nicht irgendwie in einer Sache kategorisieren kann. Ich kann das jetzt gar nicht an einem Ding wettmachen, aber es ist irgendwie, man merkt immer, merke ich auch selber, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die quasi gar kein Instrument spielen, dass die haben es echt um einiges schwerer. Und im Gegenzug, je mehr als Musiker, je mehr Instrumente man schon kann, desto schneller lernt man auch neue Instrumente, weil man eben das Allerwichtigste am Musikersein schon lange trainiert. Und zwar das Gehör. Ja, also wer kein Gehör hat, wer Intonation richtig oder falsche nicht hören kann oder wer auch dieses analytische Hören, wem das schwerfällt, so was passiert jetzt hier auf der Ebene des Rhythmus, was passiert jetzt auf der harmonischen Ebene, also eben von den Akkorden, was passiert hier auf der melodischen Ebene, also was werden das, sind das Tonsprünge, ist da jetzt hier eine Quinte drin und so weiter. Das kann man natürlich auch, klar, da kann man jetzt total abnörden und richtig krass drin werden, ist jetzt auch gar nicht der Sinn, aber dieses quasi Hören wie ein Musiker, das entwickelt man einfach dadurch, wenn man mehrere Instrumente spielt. Deswegen kann ich das eigentlich nur jedem Sänger, ja, krass einfach mitgeben. So, das werdet ihr nicht bereuen. Es ist nervig, aber es ist gut.
Nee, ich kann auch aus eigener Erfahrung sprechen. Je mehr Instrumente man spielt, ich spiele ja auch ein paar verschiedene, das öffnet einfach ein anderes Mindset, wenn du auch jemand anderen verstehst. Also ich kenne es vom Orchester so, und wenn du weißt, wie der andere tickt, wenn er sein Instrument spielt, das kann man ja auch auf die Band anwenden oder Rockband. Wenn man weiß, warum der andere jetzt doch anders reagiert, weil man einfach das Instrument versteht, das hilft ungemein.
Wenn man merkt auch immer, wenn Leute, also das macht auch einen guten Komponisten aus. Ja? Also wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte eigene Songs schreiben, man muss jetzt nicht unbedingt super auf jedem Instrument sein, aber man muss zumindest wissen, was ist auf einem Instrument irgendwie möglich. Oder was sind Dinge, die auf einem Instrument allein wegen der Grifflage oder eben auch ne, vom Schlagzeug, ne, also was macht kein Schlagzeuger, dass der quasi auf der mittleren Tom anfängt, dann geht er auf die hohe und dann geht er auf die Tiefe. Sondern du gehst halt entweder von links nach rechts oder von rechts nach links. So, und du hast halt eben nur einen Fuß und zwei Hände, mit denen du ein Geräusch machen kannst. Wenn du Schlagzeug programmierst und dann halt auf eine Stelle halt, dann spielt der Schlagzeuger auf einmal zwei Becken und die Snare und noch die Toms. So, dann, das klingt komisch. Und das sind dann halt eben diese Sachen, die einem dann nicht nur als Musiker selbst besser machen, sondern auch was Arrangement angeht von Songs. Das unterschätzen Leute übrigens auch total, wenn ich mal abschweifen darf.
Genau, erzähl ein bisschen so von deinem Songwriting, von deinem Arrangement. Du machst ja sehr viel selbst, machst ja viel am PC. Was kannst du den Zuhörern so als Tipps geben, wenn die jetzt auch anfangen, vielleicht einen eigenen Song zu komponieren?
Was ich generell als Tipp geben würde, ist so ein Mindset. Und zwar einfach, also als ich das wirklich verstanden habe, finde ich, haben meine Songs so ein ganz neues Level von Qualität bekommen. Und zwar, wenn man das missversteht, was ich jetzt gleich sagen werde, wird man denken, ja, sorry, ich greife nicht so viel vor. Also das Mindset ist quasi das, dass Musik komponieren und jeder, der einen Riff schreibt und danach einen Refrain hat und danach noch was hat und so, der komponiert ja. Also wenn ich jetzt auch nur alleine mit der Gitarre da sitze und ich flöte irgendeine Melodie rum und begleite mich dabei mit der Gitarre, dann komponiere ich ja dabei Musik. Also man muss da denken wie ein Komponist. Und die Denke ist jetzt folgende. Musik ist eine Zeitkunst. Das bedeutet, bei der Musik gestalte ich nicht einfach nur einzelne Takte, oder ich gestalte jetzt mal hier einen Moment oder da einen Moment, sondern ich gestalte eine Zeitachse. Ich gestalte, was entlang der Zeitachse passiert. Und dass es viel wichtiger ist, was wann passiert, als was passiert.
Da habe ich das ganz interessant einzuhaken, wenn man jetzt so von dieser Zeitachse redet. Du sprichst natürlich dann drauf an, wenn jetzt so sich ein Song entwickelt, wenn der, sagen wir mal, über ein paar Minuten sich aufbaut, gewisse Elemente hat, es diesen Song halt genauso einzigartig machen, wie du es beschreibst. Wenn man jetzt an die aktuelle Zeit denkt, speziell sowas wie TikTok oder auch soziale Medien, wo es darum geht, immer weniger Aufmerksamkeitsspanne, kann sich dann so ein klassischer Ansatz, wie du sagst, man betrachtet das Ganze, überhaupt durchsetzen? Oder denkst du, das ganze Musikverständnis wird sich verschieben?
Du meinst eben, weil eben auch der Content immer kürzer wird. Ja, also genau. Wir sehen ja mit TikTok die Videos einfach, wenn ein Video nicht innerhalb von 3 Sekunden, innerhalb von 3 Sekunden muss ein Video eigentlich innerhalb der ersten 3 Sekunden, da muss ein Video dich gecatcht haben und sonst guckst du es nicht weiter, weil sonst scrollst du einfach weiter. Oder so auch in Zeiten von dem Feed. Ja, ich meine, vor Facebook, da gab es ja gar nicht, dass ich so ein Format habe, wo ich immer von oben nach unten scrolle. Also immer alle, die jetzt in Social Media sind oder so, die ist ja quasi als Gott gegeben. Ja, also ich scrolle quasi irgendwo von unten nach oben. Aber sagen wir, noch vor 10 Jahren war das nicht so. So, und dadurch ist natürlich der Reiz immer groß, dass ich immer zum nächsten Content springe. Eben auch bei Musik, ja. Also ich höre mir einen Song an, hör 3 Sekunden rein, oh, den fühle ich gerade nicht so oder auf den habe ich keinen Bock, bam, nächster Song. Und wenn ihr halt Glück habt und euer Song schafft es irgendwie in eine Spotify-Playlist oder sowas, oder ihr gebt Geld aus für die Werbung von eurem Song und euer Song zieht einen halt nicht direkt rein in den ersten, ja, 7, 10 Sekunden, ersten 4 Takten, dann klicken die Leute weg. Aber ich finde, das verändert gar nicht wirklich, also das war schon immer so. Die Leute hatten natürlich nur nicht die Möglichkeit, jetzt direkt zu sagen, okay, jetzt höre ich mir das nächste an. Aber Aufmerksamkeit steuern, und das ist ja effektiv, was das bedeutet, ne, mit dem ich gestalte Musik entlang der Zeitachse. Das heißt, ich schaue genau, wann was passiert und eben weniger auf was jetzt passiert oder wo es passiert. Das spielt einem ja genau da in die Karten. Das bedeutet jetzt in der Praxis, dass ein Song, der kann auch lange sein. Das heißt nicht, dass meine Songs jetzt, die müssen alle 1,5 Minuten oder 2 Minuten sein. So, man kann immer noch, es gibt genug Beispiele von Songs, die 7 Minuten sind. Ah, Metropolis Part 1 von Dream Theater zum Beispiel. Guckt, hört euch mal den Song an und dann notiert euch mal, wann etwas Neues passiert. Ja, so es fängt an mit so einem relativ mellow Part. Dann nach Zeitspanne X kommt ein neues Element, nach Zeitspanne X kommt dann wieder ein neues Element, dann nach Zeitspanne X gehen wir in einen neuen Part, dann gehen wir wieder in den ersten Part und so weiter. Also jetzt gar nicht mal jetzt genau schauen, ach, die Gitarre spielt jetzt Arpeggios und ach, keine Ahnung, die Drums, die machen jetzt genau das Schlagmuster und so weiter oder die spielen jetzt den oder jenen Akkord, sondern untersucht mal Songs darauf, wie die entlang der Zeitachse gestaltet sind. So, da kommen vier Takte das. Und dann kommt, wenn eine Wiederholung kommt, dann kommt mit der Wiederholung auch immer wieder was Neues. Also so ein Kardinalsfehler, finde ich, ist, ich habe einen ersten Vers, ich habe einen zweiten Vers und der erste Vers und zweite Vers sind eigentlich genau das Gleiche, nur dass da der Text anders ist. So, das ist ein ganz großer Fehler, weil immer wenn ich eine Wiederholung bringe, klar, das Gehirn belobt Wiederholungen, ne, kennen wir jeder. Wenn wir einen Song einfach oft genug hören, irgendwann gewöhnen wir uns daran, wie der ist und dann finden wir den geil. Aber nur eine Wiederholung ist ja auch zu langweilig. Das heißt, du bringst eine Wiederholung, also musst du irgendwas darin variieren. Und wenn das jetzt auch eine Kleinigkeit oder so ist, aber wenn eben eine Wiederholung zurückkommt, dann ja, belohnst du den Hörer ja dafür, hey, den Part kennst du schon, erinnerst du dich, aber ha, Moment mal, da ist irgendwie auch noch was Neues. So, das heißt, wenn ich jetzt Songs schreibe, und das mache ich auch mit meinen Schülern so, dann hören wir uns den erstmal einmal komplett an. Lass mal auf den wirken, mal hören, so okay. Dann, wenn wir an einem Song arbeiten, dann hören wir immer von Anfang bis zur Stelle X. Das heißt von Anfang, also ich klicke wirklich Takt 1 und höre mir an. Und dann hören wir uns mal 8 Takte an, und das könnt ihr auch gerne machen bei eurer Musik. Hören wir 8 Takte an und nach den 8 Takten nicht weiterhören und jetzt mal nur bis zur Stelle fragen, war das jetzt gut? Hatten mich die ersten 8 Takte jetzt bei der Stange gehalten? Immer versuchen, den Song so zu hören, als wäre das erste Mal, dass man den Song hört, als wäre man jetzt ein neuer Hörer, ja, der jetzt zum ersten Mal diesen Song anklickt und jetzt erwartet, dass da was Interessantes passiert. Und interessant ist es halt eben dann, wenn der Song mit den Erwartungen des Hörers halt spielt. Aber das heißt, wir hören uns jetzt mal 8 Takte an. Okay, wir hören uns die ersten 8 Takte. Und dann fragen wir uns, okay, ist es schlüssig? Brauchst du jetzt hier vielleicht eine Wiederholung? Also muss das, was in den ersten 8 Takten passiert ist, muss das jetzt nochmal wiederholt werden, also in den 8 Takten danach, weil es nicht genug Zeit war, zum Beispiel, um das direkt zu begreifen. So ein typisches Beispiel ist, Song fängt zum Beispiel direkt an irgendwie mit Refrain. Ja, also direkt mit voller Instrumentation, mit allen Elementen und auch direkt schon mit einer Lead-Vocal. So, das heißt, ab Sekunde 1 ballerst du den Hörer zu mit jeder Menge komplexer Informationen. Das heißt, der hat keine Ahnung, was jetzt der von dem Song zu erwarten hat. Und du zeigst dem direkt ein komplexes Gitarrenriff mit einer komplexen Rhythmik und noch einen komplizierten Gesang darüber. Dann ist erstmal wow. Hey, das habe ich an der Stelle irgendwie abgeschaltet. Das heißt, damit der Hörer jetzt versteht, was da passiert, musst du es mal mindestens mal wiederholen. Ja, sodass man auch die Chance hat, das zu verstehen. Passiert im Metal zum Beispiel ganz oft. Ja, Song fängt an, ist nur Gitarre als Riff. So, das heißt, der Songwriter stellt dir jetzt erstmal das Riff vor. So, okay, dann hast du das Riff gehört. Okay, hast aber noch keine Ahnung, in welchen rhythmischen Kontext ist das jetzt eingebettet. Okay, und dann kommt aber das Riff nochmal, aber diesmal mit einem Beat. Das heißt, wir haben eine Wiederholung, aber auch was Neues. Und jetzt hast du den Beat und jetzt kennst du das Riff schon. Bam, und dann bewegt sich der Kopf. Ja, dann bist du schon am Nicken, bist du schon am Headbangen. So, und dann, wenn es jetzt aber nochmal wiederholt werden würde, dann stellst du dir die Frage, okay, jetzt wird es nochmal wiederholt, ist jetzt langweilig? Immer von Anfang hören. Ja, dann hören wir zum Beispiel von Takt 0 bis Takt dann 16 und fragen uns, muss jetzt was Neues oder sollen wir nochmal wiederholen? Und wenn jetzt was Neues muss, dann kommt jetzt die B-Section, ja, dann kommt jetzt der zweite Part. Und wenn es im Gegenteil zum Beispiel, ne, wir fangen an, Gitarrenriff war ja das gegenteilige Beispiel, das ist ja relativ simpel. So, das heißt, das müssen wir jetzt gar nicht so oft wiederholen. Ja, da reichen vielleicht echt schon 2 oder vielleicht 4 Takte. Also echt immer fragen, okay, ich habe jetzt hier meine 8 Takte irgendwie von dem Part. Jetzt höre ich mir von Anfang an bis zu der Stelle das an. Und dann frage ich mich, okay, wie wäre es jetzt, wenn der Part nur halb so lang ist? Dann höre ich es mal so, dann mache ich es mal halb so lang und höre es mir an. Ist natürlich dann anders. Ja, und es fällt ganz vielen Leuten schwer, einen Song zu hören und dann davon loszulassen, dass der Song jetzt anders ist als vorher. Weil ganz viele Musiker, die kriegen immer Demoitis. Ja, das heißt, die hören ihre eigene Demo, finden die halt so geil, was sie aufgenommen haben und hören das so lange an, bis sie komplett die Neutralität gegenüber dem, was sie da aufgenommen haben, verlieren und dann den Song sich gar nicht mehr anders vorstellen können und dann auch nicht mehr offen für andere Ideen sind.
Da sind wir wieder dabei, dass man sich zu sehr an den eigenen Song gewöhnt hat.
Ganz genau, also nicht zu viel hören. So, und dann hören wir nochmal von Anfang. Ja, dann hören wir nochmal bis Takt 8. Dann merken wir, ach, ist vielleicht zu lang. Dann schneiden wir mal die Hälfte raus und dann haben wir mal 4 Takte. Jetzt hören wir es nochmal. Und dann stellt ihr euch die Frage, dass der Part jetzt weg ist, macht das den Song A. besser, B. schlechter, C. ist gleich, aber anders. Und jetzt sage ich, wenn es den Song besser macht, muss er drin bleiben. Na, dann ist die Länge genau richtig. Könnt ihr vielleicht auch mal probieren, die Länge doppelt so lang zu machen und dann bei der Wiederholung eine Variation reinzubringen. Wenn es den Song schlechter macht, muss der Part ganz klar raus. Na, ist logisch, weil es macht den Song einfach zu langatmig. Wenn jetzt aber, und da strugglen viele, wenn jetzt der Song dadurch nicht besser oder schlechter wird, sondern einfach nur anders, dann sage ich auch, der Part muss raus. Weil eben ihr mit dem Song, mit dem Abfolge von dem, was in dem Song passiert, entlang der Zeitachse, steuert ihr die Aufmerksamkeit des Hörers. Das bedeutet, dass wenn ein Part im Song keine Funktion erfüllt und ihr könntet den Part einfach rausschmeißen und der Song wird dadurch nicht schlechter oder besser, ist dieser Part eine Zeitverschwendung und eine potenzielle Stelle, an der der Hörer abschaltet. So, das klingt jetzt böse. So, aber... Also seitdem ich dieses Prinzip auch bei meiner eigenen Musik benutze, also dieses, ich gestalte jetzt quasi nicht nur das, was ich geil finde an Musik, so das, die Musik mache ich ja dann eh, aber ich versuche jetzt wirklich zu hören, wie würde jetzt ein Hörer, der diese Musik nicht kennt, wie würde der das jetzt hören und auf was würde der achten, wie muss ich dem seine Aufmerksamkeit steuern, das heißt, welche Elemente präsentiere ich wann, wie lange präsentiere ich die, wie viele Elemente präsentiere ich gleichzeitig, die neu sind und eben, wie lange bleiben die dann da? Diese Herangehensweise, die hat mich so dann auf ein neues Level gehievt und ich kann das nur jedem empfehlen. Das ist ein bisschen komisch, weil man vor allem auch nie lange so jetzt immer am selben Detail arbeitet. Aber das passiert eben oft, wenn man zum Beispiel ganz lange, wer kennt es nicht, ja, man arbeitet gerade an der Bridge oder an irgendeinem Übergang oder so und dann arbeitet man eine Stunde lang, ob der Übergang jetzt klappt und dann irgendwann hört man den ganzen Song und dann ist es irgendwie doch komisch. Das ist eben, weil der Hörer hat nie die Möglichkeit, einfach zu sagen, ich höre mir jetzt mal die Bridge an. Dann muss der ja immer durchsuchen. In 99,99% der Fälle hört der Hörer ja den Song immer in die eine Richtung. Ja, von vorne bis zum Ende. Das heißt auch, dass es vorne gut ist, ist viel wichtiger, dass hinten gut ist. Weil wenn der Hörer sich den Song bis zum Ende schon gehört hat, dann hat der Song ja auch den Hörer schon gecatcht. So, und wenn ich jetzt quasi ewig lang an der Bridge rumbastel, ohne das auch im Kontext zu hören, was das mit dem Rest vom Song macht, dass hier jetzt der Übergang anders ist, dann arbeite ich quasi viel zu weit weg an dem, was eigentlich wichtig ist. Betrachtet, ich gebe mal noch ein Bild zur Hilfe mit. Und zwar überlegt mal, wie ein Maler ein Bild malt. Ja, das heißt, der macht erst eine Skizze. Ja, also wo will ich ungefähr, der hat natürlich eine Idee, ne, was er malen will. Das heißt, der macht dann eine Skizze, also wo will ich ungefähr was haben. Und das funktioniert auch bei einem Song, ne? Also wo will ich meinen Refrain haben, wo will ich meinen Vers haben? Und ihr habt zum Beispiel irgendwie so gedanklich so eine Sektion oder so, die ihr geil findet, vielleicht einen Riff, dann überlegt ihr euch, okay, wo setze ich das hin? Aber darum geht's gar nicht. So, jetzt der Prozess des Malens, da passiert Folgendes. Der Maler muss immer eigentlich nah ans Bild ran. Stell dir mal vor, der malt so eine riesen Leinwand. Ja, also so, keine Ahnung, so eine 4x5 Meter oder sowas. Oder eine Deckenmalerei. So, das heißt, wenn der jetzt malt, dann sieht er gar nicht das ganze Bild, sondern er sieht nur das Detail, an das er gerade malt. Und genau das passiert auch, wenn ihr gerade musiziert und ihr gerade an einem Part arbeitet. Ihr arbeitet jetzt am Detail. Was macht dann der Maler, nachdem er das Detail gemalt hat? Alex, was macht er dann? Ja, der geht ans Bild ran, malt da, keine Ahnung, die Augenbraue. Was passiert als nächstes?
Nachdem er das gemalt hat, geht er natürlich ein Stück zurück, um zu sehen, ob es passt.
Ganz genau. Und dieses Stück zurückgehen, das ist eben bei Musik immer das, ich höre jetzt nochmal von Anfang. Also ich höre jetzt von Anfang oder zumindest, ich höre jetzt von vor 8 Takten vorher. Was ist da passiert?
Ja, das klingt jetzt aus deinem Mund auch so einfach, aber ich kann mir schon vorstellen, dass viele diesen Ansatz, ist für die ist der Ansatz neu, weil genauso wie du sagst, du hast einen Riff und das Riff willst du verkaufen und du denkst dann nicht drüber nach.
Wie setze ich das in Szene? Wie stelle ich das vor? In welcher Reihenfolge? Genau, wann kommt das? Was macht die Begleitung dabei und so weiter? Ja, viele Leute haben so die Ansicht, dass irgendwie Musik, und das ist ein Trugschluss, dass irgendwie Musik oder geile Songs, dass die quasi einfach so aus irgendwie einer Situation entstehen oder irgendwie, dass das quasi so vom Gott gegeben, ne, gerade so im kleinen Finger steckt, ja, und da kommt jetzt die Inspiration und jetzt schreibe ich das Riff, das geile Riff und mit dem Riff wird der Song geil. Und, oder die Melodie, ja, ich sitze an meiner Gitarre und versuche einfach die geile Melodie zu finden. Das ist komplett, das ist so wie als wenn der Maler sagt, ich male jetzt die perfekte Augenbraue. Ja, das ist noch nicht das ganze Gemälde. So, sondern ein geiles Riff hat jeder. Also jeder hat irgendwie einen Riff, was cool ist oder eine Melodie, die einem im Kopf bleibt. Das ist gar nicht so wichtig. Wenn man sich auch mal anguckt, die Melodien von Songs, die man selbst liebt, die Melodien selbst sind meistens nicht so spannend. Ja, also ganz gutes Beispiel ist Linkin Park. Die Melodien bestehen in der Regel nur aus zwei Tönen. Ja, crawling in my skin, ist nur da, 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 da. Das ist noch keine spannende Melodie. Aber was mit dieser Idee gemacht wird, das macht den Song geil. Und ich hoffe, jetzt kriegst du keinen Takedown, weil ich das kurz gesungen habe. Aber das heißt, diese Herangehensweise, so wir jammen jetzt und gucken, ob irgendwie sich daraus ein Song entwickelt und dann irgendwie mit gut Glück wird der Song geil. So geht es nicht. Also so wird der Song geil, so wird er höchstens gut. Aber dass der Song perfekt wird, dass der Song wirklich catcht. Das heißt nicht, dass der Song, wie gesagt, also der Song kann trotzdem lang sein. So, aber es ist halt eben um einiges schwieriger, einen langen Song so zu strukturieren, dass der schlüssig ist und einen trotzdem immer bei der Stange hält, dass man den nicht wegmachen will, als wenn man das jetzt bei einem 2-Minuten-Song macht. Diese Herangehensweise eben, ja, ich riff jetzt irgendwie rum und finde ein geiles Riff und dann mache ich daraus irgendwie einen geilen, dann wird der Song irgendwie schon von alleine geil, weil das Riff ist so geil. So, das ist halt ein Trugschluss. Weil Songs schreiben, also komponieren, funktioniert, ist wirklich ein Handwerk. Und es ist ein Handwerk und da muss man sich ans DAW setzen und da sollte man irgendwie eine Skizze machen und sich wirklich überlegen, hey, wie gestalte ich jetzt die Aufmerksamkeit von meinem Hörer? Anstatt jetzt einfach irgendwie da so Parts hintereinander zu spielen und zu hoffen, dass es irgendwie dann cool wird. So, ist natürlich nicht falsch, so, aber halt aufs nächste Level, da muss man dann wirklich jetzt dann so in die Handwerkskiste greifen. Da muss man sich überlegen, okay, ich will jetzt irgendwie einen Part, der Spannung erzeugt und dann wird diese Spannung irgendwie im Breakdown oder auch im Refrain irgendwie aufgelöst. So, das heißt, ich muss wissen, wie kann ich Spannung erzeugen? Okay, ich kann rhythmische Spannung erzeugen im Schlagzeug, also mit zum Beispiel ja, einem unruhigen Beat oder so, na, der nicht auf 2 und 4 die Betonung hat. Ich kann Spannung erzeugen über die Harmonik, ja, also über dominantische Akkorde oder über eine Akkordfolge, die zum Beispiel mal nicht mit der Tonika anfängt. Ich kann Spannung erzeugen mit der Melodieführung. Ja, die Melodieführung, die geht nach oben und die macht Sprünge. Ich kann Spannung erzeugen mit dem Klangbild, so auch so typische Riser-Effekte. Ja.
Das hört man heutzutage ganz, ja, ganz oft in Popsongs.
Ja, das ist ja ganz klar, ja. Einfach auch ein Element, das Spannung hinzufügt, weil eben einfach Ton geht nach oben, heißt mehr spannend. Ganz einfach
gesagt. Ganz einfach.
So, und wenn ich aber halt diese Tricks kenne, so, dann kann ich die eben benutzen, um meine Songs so zu gestalten. Und dann kann ich die Spannung ja eben auch auflösen. Das heißt, die rhythmische Spannung, die wird jetzt aufgelöst in einen geraden Beat. Die harmonische Spannung wird aufgelöst in die Tonika. Die melodische Spannung wird aufgelöst in eine weniger komplexe Melodie oder in, dass die Melodie eben nach unten geht oder auf dem Ton relativ bleibt. Wenn man sich das dann mal bewusst ist, dann hört man die Musik, die man auch selbst mag, ganz anders.
Mhm. Wenn wir bei Musik sind, die man selbst gemacht hat auch, du hast schon sehr, also das, was du jetzt auch sprichst, ist ja ein jahrelanger Schaffensprozess, also du entwickelst dich ja immer weiter und hast ja auch schon früher Songs geschrieben. Und wenn du jetzt mal rückblickst und dir so deine ersten Songs auch mit anderen Bands, boah, mit Boom Mushroom und so anhörst, da kannst du wahrscheinlich schon sagen, da hast du dich deutlich gesteigert.
Ja, ich denke, das ist ja ganz normal, ne? Dass man so alte Songs hört und dass es sich dann einem so da die Zehennägel hochrollen. So, also ganz so schlimm ist es jetzt nicht, aber es ist halt eben ganz normal, dass so die ersten, ich sag jetzt echt mal so, die ersten 25 Songs, die sind scheiße. So, oder die sind zumindest mittelmäßig. Ja, die sind vielleicht nicht richtig schlimm, dass man sich das auf keinen Fall anhören will, aber die sind halt auch nicht gut. Und gibt wenige Songs, wirklich sehr wenige Songs, die ich geschrieben habe, die ich mir heute noch gerne anhöre. Und das liegt jetzt nicht daran, dass sich mein Geschmack stark verändert hat. Das ist gar nicht so der Fall, wirklich. Meistens, der eigene Geschmack steckt ja meistens so im 14-Jährigen selbst noch so irgendwie fest. So, also, aber es ist, liegt eher daran, dass eben heute vieles einfach anders machen würde. Da denke ich mir so, boah, ey, der Part, der zieht sich aber echt, ne? Oder warum kommt er jetzt? Das macht ja gar keinen Sinn. So, das ist dann schwierig. Aber ich glaube, es ist auch normal, dass man da so mit seiner eigenen Musik dann auch so hart ins Gericht geht. Das schlägt bei mir dann aber auch ins komplette Gegenteil um, ja. Also wenn ich einen aktuellen Song fertigstelle und er ist dann wirklich fertig, so, dann höre ich den auch am laufenden Band, ja. Dann bin ich dann auch mein eigener größter Fan. Aber ist an der Stelle halt eben auch wichtig, dass man sich mal die alten Songs anhört und dann auch überlegt, okay, was war denn da das Problem? Ja, warum gefällt mir der Song denn nicht? So, wo ist die Stelle, und das ist eben auch wieder das mit der Zeitachse, wo ist die Stelle, wo ich das Interesse verliere? Die sind meistens nämlich sehr interessant, weil die hätte man eben anders machen können. Ja, die Stellen, die geil sind, sind gar nicht so interessant, weil da wisst ihr, das ist ein geiles Riff oder das ist eine gute Melodie, ist gut arrangiert, also spielt auch die Begleitung das Richtige. Sondern guckt euch mal die Stellen an, die eben langweilig sind oder wo ihr sagt, so, was ist denn da passiert? So, und dann mal gucken, okay, warum sind das da komisch? Daraus kann man viel lernen.
Aber auch nicht nur aus sozusagen dem Songwriting-Technischen, sondern auch von dem Aufnahmeprozess. Du hast ja auch selbst gesagt, mit einer DAW kannst du da einfach anfangen, hier, oder jeder kann heutzutage mit einem PC, einem kleinen Interface, kann er schon Musik schreiben. Meinst du, das hat noch Einfluss darauf, dass so normalen Studios, so Musikstudios, so große Produktionsstudios, dass die immer weniger werden, oder haben die immer noch ihre Berechtigung? Vielleicht, weil da auch Musiker sitzen, Producer, die halt genauso so Songwriting-Skills haben und nochmal drüber schauen. Weil wenn du daheim bist und deinen Song schreibst, hast du genau diese Brille auf und sagst, okay, ich habe den jetzt ein paar Mal gehört, der ist gut für mich. Aber wenn jemand anderes nochmal drüber hört, der wirklich auch Ahnung hat, der hat nochmal ein anderes Verständnis. Und
ja, absolut. Also es ist so ein bisschen beides. Die haben natürlich auch immer noch ihre Berechtigung und eben, ja, also so ein Produzent mit einem etablierten Studio, der hat, was weiß ich, tausende Songs gehört, also, und auch natürlich produziert. Und kann deswegen, hat er einen ganz anderen Blick drauf. Also ich fand das auch, wir haben das auch gemacht, ja, wo wir mit Rigora beim Rolf waren, und er hat uns dann, haben uns die Aufnahmen angehört und hat gesagt, ey Leute, der Part ist zu lang, oder hier der Part, da müsst ihr noch mal ran, der ist nicht gut und so. Das hat schon wirklich auch viel geholfen. Man muss ja natürlich immer fragen, so warum? Ja? Warum ist der Part jetzt nicht irgendwie gut? Aber das ist was anderes. Muss man dann halt immer mal ins Detail mal gehen. Also was natürlich ein Segen ist, ist, dass wirklich jeder jetzt Musik produzieren kann. Aber, und wirklich auch, also man kann richtig gut klingende Sachen abmischen, komplett auch mit reiner Freeware. Also das ist auch richtig krass. Man muss nicht mehr tausende Euros oder zehntausende Euros an Equipment ausgeben, damit man seine eigene Musik geil klingen lässt. Wo es natürlich dann trotzdem hapert, ist ja das Know-how. Und da kommt natürlich man dann am Ende, also wenn man was will, was nach einer Profi-Produktion klingt, dann geht es nur, wenn man das mit einem Profi macht. Ja, das ist einfach ganz klar. So, ich meine, man kann sie auch, ne, es gibt immer Pusher-Tricks, das ist logisch. Aber wenn man eine richtige Radio-Ready-Produktion haben will, das ist einfach eine richtige Profi-Produktion, dann muss man es machen lassen, in aller Regel. Außer wenn man es natürlich selber kann, so, aber dann. Ja, dann ist das jetzt euch, aber dann seid ihr ja selbst auch schon Profis, ja. Also wenn ihr was profimäßig klingen lassen könnt, dann gehört ihr auch in die Kategorie. Und wenn eben nicht, dann hat es natürlich immer noch seine Berechtigung. Wo ich allerdings echt einen großen Fehler sehe, den viele Bands machen, auch viele Künstler machen, aber es ist vor allem so, finde ich, in der Rock- und Metal-Welt so verbreitet, eben weil diese Produktionen sehr schwierig sind, selbst zu machen, ja. Also es ist schon schwer, Es ist schon sehr schwer, quasi eine Metal-Produktion zu machen, die einfach fett und laut klingt, ohne das Know-how dafür. Da ist es, denke ich, glaube ich, ein bisschen einfacher, wenn man zum Beispiel Indie oder so produziert. Also jetzt seine eigene Indie-Musik oder auch teilweise seine eigene, zum Beispiel eigene elektronische Musik oder so. Da gibt es auch, glaube ich, ein bisschen mehr Ressourcen oder so dafür. Aber trotzdem, der Fehler, den viele machen, ist, dass sie unfassbar viel Geld in Produktion stecken und fast gar kein Geld in das Marketing. Also ich kenne das nur selber. Ich habe selbst auch mit meiner letzten Band, da haben wir über 6.000 Euro für ein Album bezahlt, was trotzdem günstig ist. Ja, also vergleich das mal mit, also das ist noch ein günstiger Preis und es war super. Ja, es war eine tolle Erfahrung. Es hat Spaß gemacht. Das Ergebnis ist auch sehr, sehr gut. Das will ich jetzt gar nicht kleinreden. Die Sache ist aber nur, was bringt einem denn eine Albumproduktion für einen hohen vierstelligen Betrag, wenn das am Ende keiner anhört? Und wenn dann zum Konzert trotzdem nur 20 Peoples kommen? Ja, das ist einfach nur, das ist dann natürlich super frustrierend. Und dann muss man sich halt mal die Frage stellen, okay, wenn wir jetzt irgendwie, sagen wir mal, 5 oder auch 10.000 Euro für ein Album ausgeben, oder auch von mir aus 2.000 Euro für eine Single oder 1.500 Euro, um eine Single produzieren zu lassen, wie sieht denn dann unser Marketingbudget aus? Wenn unser Marketingbudget 15.000 Euro ist, dann ist es auch okay, 2.000 Euro für eine Single auszugeben. Aber wenn jetzt schon das Marketingbudget leer ist oder ihr dann halt, keine Ahnung, 50 oder 100 Euro dann irgendwie dann eure Instagram-Posts boostet, so, dann macht es halt keinen Sinn. So, dann mal lieber überlegen, ob es jetzt Sinn macht, die Sachen selbst, die Pre-Production zumindest, selbst zu machen, also selbst aufnehmen, die Gitarrenspuren einfach alles selber aufnehmen, Drums dann MIDI programmieren lassen oder MIDI programmieren lassen vom Drummer oder so und dann halt das dann professionell abmischen lassen könnt. Ja, also da spart man sich ja fast die Hälfte. Ich sag mal, wenn ihr, sag mal, ihr habt ein Budget von, sagen wir mal, 7.000 Euro für euer nächstes Album, statt da jetzt vielleicht 5.000 Euro für die Produktion auszugeben und dann nochmal 1.500 Euro fürs Musikvideo und dann vielleicht nochmal 300 Euro für die Pressung und dann noch 200 Euro für Fotos und dann ist leer, dann mal lieber überlegen, ob man nicht alles selber produziert und dann halt einfach, nicht alles, aber quasi einfach dann selber mischen und also selber aufnimmt und dann mischen und mastern lässt für, sagen wir mal, vielleicht 3.000 Euro, wenn es ein ganzes Album ist. Aber zum Thema Album, da würde ich auch noch gern zu kommen. Auf jeden Fall, dann haben wir 3.000 Euro Albumkosten. Dann sind auf einmal 3.000 Euro Kosten frei. So, und jetzt überlegt mal, wie weit, hey, mit 3.000 Euro Werbung, da kommt man schon gut hin. Ja, wenn man sich jemanden noch beiseite holt, der Ahnung davon hat, wie man Werbung schaltet, auf YouTube am besten oder auf Instagram. Auch auf TikTok geht es ja auch mittlerweile, oder vielleicht sogar Influencer-Werbung macht, dann kann man damit auch richtig Reichweite gewinnen. So. Und dann gewinnt man eben auch Leute, die das hören.
Ja, wenn wir gerade beim Album sind, machen wir doch da gleich weiter. Ich glaube, dieses Thema Album ist auch ein Ding, was wahrscheinlich immer mehr in den Hintergrund gerät. Also wir haben viel mit Single, also wenn du halt 5 Songs aufnimmst und anstatt die auf ein Album oder eine Maxi zu packen, tust du die und auf einmal zu releasen, gehst du lieber her und sagst, okay, ich habe dafür 5 Singles, die ich an 5 verschiedenen Zeitpunkten releasen kann. Also ich habe 5-mal mehr Content, den ich rausgeben kann. Und das sieht man immer mehr. Auch so, also Collaborations zwischen den einzelnen Künstlern, das ist alles Singles. Das sind weniger irgendwelche Alben, Konzeptalben, das wird immer weniger.
Ich finde, man sollte sich da mal in der, also wo sich die Metal-Welt auf jeden Fall einiges abschauen kann, ist bei den Rappern. Da haben wir es teilweise so, dass große etablierte Artists einfach 2 EPs im Jahr releasen. Ja, und noch zwischendurch immer noch Singles. Ja, also die haben einen Output, das ist der Wahnsinn. Die produzieren richtig viel Musik. Wir sind es einfach von unseren Bands, mit denen wir groß geworden sind, sind wir es einfach gewöhnt, dass da alle 2 Jahre mal ein Album kommt. So, dazwischen wird dann halt getourt und dann geht's dann halt wieder irgendwann ins Studio und dann kommt halt nach 2 oder manchmal sogar 3 Jahren dann wieder ein Album. Aber diese Art halt Musik zu veröffentlichen, diesen Albumzyklen, die macht halt im Zeitalter von Social Media und auch im Zeitalter von, du hast ja quasi nur noch einen digitalen Vertrieb, ja. Also ich meine, wer veröffentlicht denn eine Single und bringt die jetzt noch in den Mediamarkt? So, das machen ja nur Major-Label-Artists. So, also so wie der kleine Mann oder die kleine Frau und die kleine Band, die release ja nur digital. Und wenn du digital releast, dann brauchst du da keine großen Anlaufzeiten, um irgendwas pressen zu lassen und es dann in die Läden zu bringen. Ich meine, daher kommt das ja ursprünglich, ne, mit dem Album. So, daher kommen ja diese Zyklen. Und jetzt ist es, und natürlich, ne, auch die Studiozeit. Wenn man dann schon im Studio ist, dann nimmt man halt einfach 10 Songs auf, anstatt einen. Aber jetzt ist es halt anders. Ja, jetzt könnt ihr wirklich jeden Monat einen Song rausbringen. Und wenn ihr jeden Monat einen Song rausbringt, dann habt ihr auch immer wieder was, um eure Fans auch dran zu halten. Also ich sehe teilweise halt, es ist leider normal, dass man halt irgendwie Bands sieht, das sieht man ins Instagram und die pushen immer noch eine Single von einem halben Jahr. So, und das ist halt einfach, da kräht halt kein Hahn mehr nach. So, sondern da denkt man, hey Jungs, jetzt, oder Mädels, jetzt mal los, jetzt macht mal neue Musik, so, ich will mal wieder was hören. Und da auch statt einer EP, macht Singles. Und wenn ihr die eh schon selber produziert, dann könnt ihr euch auch mit jeder einzelnen Single, dann seid ihr auch nicht daran gebunden an dieses, okay, es muss jetzt auch immer irgendwie zusammenpassen, ne, weil wir haben ja jetzt ein Album und so, sondern ihr seid auch freier in eurer Kreativität. Und ihr habt natürlich, ihr könnt eure Zielgruppe damit auch an der Stange halten, weil warum folgen euch die Leute? Warum gehen die Leute auf eure Konzerte? Eben halt wegen der Musik, die ihr macht. Ja, wegen der Musik, die sie hören. Und dann gebt denen doch einfach auch oft Musik. Und wir haben es halt eben so, dass dadurch, dass der Content halt eben auch schnelllebig ist, also das heißt nicht nur wird der Content kürzer, sondern der Content wird auch öfter. Ja, und wer nicht, wer es wirklich machen will mit Musik, wer da wirklich abgehen will, da kommst du um eine Single im Monat nicht rum. So, und da wird es eher eine Single alle 2 Wochen. Das ist ein geiler Rhythmus. So. Und wer das schafft, wer das halten kann und dann noch einfach Geld ins Marketing investiert, der wächst. So, das ist ganz klar. Da kann man mit jeder Single, habt ihr wieder eine Chance, in einer krassen Playlist zu landen. Oder dass der Song halt irgendwie doch viral geht. Oder dass halt irgendwie doch der irgendwie sich über Mundpropaganda halt krass verbreitet und geteilt wird. Aber wenn der Song halt schon alt ist, dann ist es halt schwierig. Und dann habt ihr natürlich auch immer ein größeres und noch größeres und noch größeres Portfolio. Das heißt, wenn ihr einen neuen Fan gewinnt, dann kann der erstmal über 2 Stunden eure Musik hören und kann richtig, richtig abnerden und sich richtig da, hat dann richtig einen Artist entdeckt. Aber wenn der halt dann euch entdeckt und dann habt ihr halt 2 Songs, ja, wie lange hält das dann? Das hält halt nicht so lange dann quasi von der Unterhaltung. So. Ja, auch Musikvideos, auch so ein Ding, ne? Wo hast du so ein Geldgrab? So, also wenn es das sein muss, macht ein Lyric-Video, aber letzten Endes, das guckt dann leider auch halt natürlich keiner an, ne? Das ist natürlich immer das Problem. Wenn ihr Content macht zu eurer, und so muss man sich eigentlich auch mittlerweile als Musiker eher verstehen, ja? Als Content-Creator, der halt Musik-Content macht oder quasi als, Musiker, der einfach viel Content macht. Also, meine beiden Dinge haben gerade keinen Sinn gemacht. Ich wollte eigentlich sagen, dass man sich entweder als wirklich Musiker versteht, der viel, richtig viel Output hat, ja, also alle paar Wochen einen Song rausbringt, und das Ganze dann halt auch mit Marketing verbindet, dass halt die Reichweite auch stetig wächst und stetig wächst und stetig wächst. Und das Ziel ist davon natürlich, dass es dann auch zu dem Punkt kommt, hey, wo die natürliche Reichweite jetzt durch das Marketing schon so groß gewachsen ist, dass ihr dann nicht mehr viel Marketingbudget braucht, ja, sondern dass ihr einfach schon eure Zielgruppe habt. Also wenn ein großer Artist, wenn Slipknot einen neuen Song rausbringt, oder wenn System of a Down einen neuen Song rausbringt, da rasten alle aus. Ja, weil dann berichten alle Magazine darüber, das wird von jeder Seite geteilt, alle Meme-Seiten machen Memes darüber, weil die haben ja schon eine Audience. Aber wenn ihr halt eine Audience aufbauen wollt, dann müsst ihr halt Werbung machen. Also müsst ihr entweder Werbung machen und da muss der Großteil vom Budget reingehen, weil natürlich eure Reichweite von den Plattformen so krass beschränkt wird. Ja, also eure Posts können noch so gut sein, da habt ihr keine Chance. Ihr macht einen Post auf Instagram, der ist nach 2 Tagen tot, den sieht keiner. Ja, das ist natürlich schade. Oder ihr begreift euch eben als Content-Creator, die auch Musik machen. Also darunter, da ist ein gutes Beispiel zum Beispiel Jared Dines. auf YouTube oder K-Mac. Oder auch, also wer kennt nicht dieses so, when you love the Beatles, but you also love Death Metal. So von K-Mac, mit dem er ja viral gegangen ist. Oder auch, anderes Beispiel, ja, Rob Scallon, Andrew Huang, ja, Huang, ich glaube, so heißt er. Und Adam Neely, ja, das sind alles YouTuber, die sind Content-Creator, also die machen hauptsächlich Musik-Content, aber nicht Musik-Content über ihre eigene Musik, sondern halt teilweise lustigen Content, teilweise unterhaltenden Content, teilweise auch bildenden Content, ja, wie Adam Neely zum Beispiel. Und machen auch noch Musik.
Ja, ich glaube, das ist eigentlich so das Wichtigste. Du musst mit deinem Anführungszeichen Content, deinem Musik-Content, musst du den Leuten etwas geben. Also warum gucken sich die Leute dein Video an? Weil sie sich davon irgendwas erhoffen. Du musst denen irgendwie ein Value geben.
Genau, und ein Value, und das verstehen wirklich leider viele Musiker falsch, der Value, den du gibst, ist nicht deine Musik. Das ist erst Value, wenn die dich schon kennen und schon Fans sind. Dann ist deine neue Musik auch ein Value. Aber wenn ich quasi durch meinen Feed, also wenn ein ganz normaler User durch seinen Feed scrollt und dann sieht er jetzt halt eine Werbung für irgendwie, hier, das ist der neue Song von der Band, jetzt gehe und hör dir an. Ja, du Arschloch. So. Also kommt es halt rüber. Ja, weil, also alle Leute hassen Werbung. Ja, das ist natürlich das Problem, weil Werbung nimmt dir deine Initiative weg. Weil die Werbung sagt, du willst dir eigentlich was ansehen und die Werbung sagt, nee, du siehst dir jetzt aber das an. So, und das mag natürlich keiner. So, das heißt, selbst wenn die Werbung eigentlich was ist, was mich interessiert, generell bin ich trotzdem abgeneigt, weil es gegen meine eigene Entscheidung widerstoßen hat. Ich habe mich entschieden, dieses Video anzusehen, jetzt sagt aber hier der Werbearsch, du guckst dir jetzt aber das an zuerst. So, und dann sagst du, nein, ich gucke das an, was ich angucken will. So, und das passiert quasi intern, wenn eine Werbung auftaucht. Und wenn ihr dann noch die Werbung irgendwas ist, wie der neue Song von der und der Band, so, dann denke ich mir so, ja, was interessiert mich das denn? So, weiß ja nicht mehr, wer ist das überhaupt? Ja, warum soll ich mir das jetzt anhören? Ich habe gerade nicht mal Kopfhörer drin. Ja, so, das ist natürlich das Problem, ja, warum soll ich mir das angucken?
Also mir geht's so, wenn ich auf Instagram oder so mal unterwegs bin, ich schaue mir das meiste auch ohne Ton an.
Ganz genau.
Weil du halt irgendwo bist, wo du keinen Ton hast keine Kopfhörer dabei, deswegen ist
vielleicht
auch gut.
Auf der Arbeit oder auf der Couch.
Genau,
ja,
genau.
Der Fernseher läuft und du scrollst halt durch. So, da hat jetzt keiner Zeit, irgendwie einen Song anzuhören oder so. Also, das macht natürlich auf Instagram schwierig. Das heißt, warum gehst du denn auf Instagram? Gehst du halt auf Instagram, weil du irgendwie jetzt dich unterhalten lassen willst. Willst dich jetzt irgendwie ablenken. So, und dann muss der Post halt auch, mit dem ihr werbt, muss der auch irgendwie lustig sein. So, also was. Zum Beispiel ein gutes Beispiel. Wir haben mit einem meiner alten Bands haben wir mal auch Werbung gemacht. Und da hatten wir einen Post gemacht, wo bei uns im Klo der Wasserhahn immer so ultra schnell ausgeht. Ja, also der hat quasi keinen so, ja, so diese Henkel, wo man aufdreht und dann läuft einfach das Wasser, sondern der hatte so einen Knopf. Und da drückst du drauf, so wie bei McDonald's oder so. Da drückst du drauf und dann kommt Wasser draus. Und dann geht so ein Timer und dann geht das Wasser wieder aus. Und der war einfach lächerlich kurz. Ich lüge nicht, es war wirklich eine halbe Sekunde. Es war, drückst drauf, es macht tsch, und das Wasser war weg. Das heißt, quasi in dem Moment konntest du gar nicht beide Hände waschen. Musst quasi so mit einer Hand musstest du quasi so drücken und sofort die Hände kurz drunter. Und dann war das Ding wieder aus. Und dann waren wir halt da auf dem Klo und haben das gefilmt. So, und wir versucht haben, uns dort die Hände zu waschen. Und es hat halt einfach nicht funktioniert. Und dann haben wir halt dieses Video gepostet und es ging total ab. Die Leute fanden es super witzig. Was einfach witzig, es war unterhaltend. War halt so in dem Moment war das einfach komisch. Ja? Es war einfach komisch. Und die Leute haben richtig viel reagiert auf diesen Post. Also hat gute Reichweite gekriegt. Und haben uns überlegt, hey, das ist doch eigentlich ein Post, den man bewerben sollte. Anstatt jetzt so, hey, hier, neue Single von dem und dem. Jetzt hör dir an. Ja, geh anhören. Drück jetzt auf Spotify. So, und dann haben wir einfach immer, wenn der Wasserhahn anging, so einfach kurz, ist halt kurzes Schnipsel von unserem Song gelaufen. Ja, also immer so. Und das haben wir dann beworben. Und dann ganz am Ende lief halt dann quasi ein längeres Schnipsel von dem Song. Und das hat richtig gut funktioniert. Das ist quasi so eine Idee. Hey, wie kann ich meinen Musikcontent irgendwie verpacken? Und dann gehen die Leute quasi von dem Video, von der Werbung, die die sehen, gucken das Video catcht sofort, es ist witzig und sagen, hey, okay, drücke ich mal drauf. Ach, guck mal, das ist eine Band. Ach, guck mal, die haben auch eine neue Single. Das höre ich mir vielleicht mal an. Ja, oder höre ich mir jetzt direkt mal an. Weil dann geht ja natürlich wieder die Agency, also die Entscheidungsgewalt zum User zurück. Weil der User jetzt entscheidet, oh, ah, guck mal, das ist jetzt eine Band. Ach, guck mal, dann höre ich mir mal an, was die für Musik machen oder so. Also es geht natürlich, klar geht es, ja, Werbung, wo man jetzt einfach nur die Musik hinten dran hat und dann jetzt ein Call to Action jetzt hoch, um Spotify da zu hören. So. Das funktioniert auch, das will ich jetzt nicht schlecht reden. Aber es gibt halt einfach, wenn man das noch verpacken kann mit irgendwas Witzigem, mit irgendwas, was die Leute dann irgendwie catcht oder ja, so in dem Ding, dann performt die Anzeige natürlich viel besser und ihr müsst viel weniger Geld für die gleiche Reichweite ausgeben.
Also, Tipp des Tages, macht euren Wasserhahn kaputt.
Genau. Ja, und was du noch gesagt hast mit dem, also das muss man auch verstehen, dass wenn ihr quasi Musiker seid und dann Content und quasi dann Content created, dass dieser Content mit, hey, hier jetzt der neue Song, Leute, hört den an, das ist quasi kein Geben. Also, weil man denkt es immer so, ich habe viel an dem Song gearbeitet und jetzt möchte ich auch, dass sich den jemand anhört, weil da habe ich wirklich viel Herzblut reingesteckt. Die Leute wissen nicht, wie viel Herzblut ihr reingesteckt hat und die Leute wissen nicht, wie viel, krass viel Arbeit es ist, zu lernen, ein Instrument zu lernen, wie man Songs schreibt und einen Song zu produzieren. So, das heißt, keiner kann das wertschätzen und es interessiert auch keinen, weil die Leute ihre eigenen Probleme haben. Das heißt, wenn ich jetzt so einen Post mache, wo ich irgendwie sage, so, hey, hier ist der neue Song, jetzt würde mich freuen, wenn ihr anhört, dann verlange ich was, dann gebe ich niemandem etwas, wobei man ja immer denkt, oh, ich gebe jetzt das und der Song wird geil und die Leute haben Spaß damit, weil es ein toller Song ist, sondern ich nehme was. Und zwar, ich nehme von meinen Fans, von meiner Reichweite, von den Leuten, die meine Reichweite bilden, nehme ich deren Zeit und deren Aufmerksamkeit. Und bevor die Leute bereit sind, mir das zu geben, muss ich denen erst was geben. Und das, was ich denen gebe, das muss dann eben was Interessantes sein. Also es muss irgendwie unterhalten. Das heißt, die müssen schon eine Bindung zu mir aufgebaut haben. Ja, durch meinen Content, der entweder witzig ist, der entweder oder und einfach unterhaltend oder der zum Beispiel auch sehr persönlich ist. Das heißt, die Leute haben das Gefühl, die kennen mich und die sind ein Teil irgendwie von meinem Leben oder die können auch mit mir interagieren und ich bin auch eine echte Person oder der auch bildend ist, ja, wo Leute Gefühl haben, hey, hier bei dem Kanal, da lerne ich was. Ja, da lerne ich irgendwie Dinge, die mich interessieren oder auch coole Dinge und so weiter. Dinge, die wichtig sind für mich, also aus User-Sicht. Und dann, wenn man den Leuten gegeben hat, dann kann man auch nehmen, dann kann man auch sagen, hey, hier ist jetzt der neue Song, ich freue mich echt, wenn die Leute euch das anhört. Viel schlauer ist, wenn ich den Song mit irgendwie Hintergrundinfos zum Beispiel verbinde. Also wenn ich sage, hey, wenn ich schon eine Verbindung mit meinen Fans etabliert habe und meine Fans wissen zum Beispiel, dass ich Probleme mit dem und dem habe. Ja, also nicht mit dem und dem, sondern keine Ahnung, irgendwie die und die Sache mich in meinem Leben beschäftigt. Und dann sage ich, hey, dann postet mal ein paar Zeilen von dem Song und sage, hey, oder macht eine Story und sagt, ich habe in dem Song ich habe jetzt einen Song geschrieben und darin verarbeite ich das und das oder da. Das habe ich mich inspirieren lassen von Demison und jedem. Oder wenn es auch was Banales ist, wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich bin so großer Fan von Halo und in Halo 3, da gibt es ein Level, wo so richtig geile Drums im Hintergrund kommen, so dumm, 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 ne? Und ich fand diesen Teil so geil und ich hatte mir gedacht, ey, lass doch mal damit irgendwas Cooles machen und schaut mal, den Teil habe ich jetzt hier und da in diesem Song verarbeitet und by the way, hier könnt ihr den Song anhören. Und dann haben die Leute direkt eine Verbindung zu diesem Song, dann ist es nicht einfach irgendein Produkt, sondern dann ist es direkt was, wo man sagen kann, hey, boah, also wo man Bedürfnis hat, jetzt möchte ich auch das mir anhören. Was ist aus dem Song geworden?
Definitiv, das ist immer wieder beim Value. Also man muss den Leuten wirklich was geben und nicht so, wie du schon beschrieben hast, die Zeit stehlen.
Genau, hier den Song hinklatschen.
Genau. So, mein Lieber, ich muss sagen, ich habe heute auf jeden Fall sehr viel gelernt. Ich hoffe, die Zuhörer auch.
Hoffe ich auch, natürlich.
Und wir sind am Ende vom Interview angekommen. Und ich habe noch zum Abschluss eine letzte Frage. Wir haben jetzt sehr viel über Songwriting, über Marketing, über verschiedene Sachen, die man als Künstler in der heutigen Zeit auch wirklich beachten muss, um Erfolg zu haben, beziehungsweise um gehört zu werden. Wenn du jetzt die virtuelle Zeitmaschine anschmeißt und deinem früheren Ich was sagen könntest, vor 5 Jahren, so als Tipp, was würdest du dem mitgeben mit den Erfahrungen, die du jetzt schon hast?
Also ich würde dem mitgeben, nicht so schnell aufzugeben. Also ich habe dann oft auch Projekte hingeschmissen, weil es halt einfach nicht so schnell irgendwie voranging, wie ich mir das erhofft hatte. Und ich auch irgendwie dachte so, ja, wenn ich einfach nur irgendwie, wenn meine Musik gut genug ist, dann läuft es von alleine. Und habe dann immer quasi nur an meiner Musik gearbeitet, aber nie an dem Ganzen drumherum. So, also man kann quasi 2x die Woche 4 Stunden im Proberaum jeweils verbringen und dann ein krass geiles Set auf die Beine stellen. Das ist auch wichtig, dass man gut ist live, keine Frage. Aber die Sache ist, wenn ich dafür halt die Außenwirkung komplett irgendwie, ja, vergesse und dann halt irgendwie einmal in der Woche irgendwie nur so einen Post mache oder so, dann kommt der Erfolg auch nicht von alleine. Also hört auf irgendwie zu denken, ihr müsst einfach nur gut sein oder die Songs müssen einfach nur gut sein und dann entdeckt euch schon irgendjemand. Ja, das ist Käse. Also klar, sowas gibt's, aber verlasst euch nicht darauf. Und vor allem, wenn es nicht innerhalb von 1 Jahr oder 2 Jahren klappt, dann nicht aufgeben. Ja, wenn was wirklich Potenzial habt, dann bleibt dran. Manchmal brauchen Dinge auch einfach eine Weile. So, und setzt euch Ziele, die man auch irgendwie messen kann. Ja, also wie viele Hörer haben wir jetzt dieses Jahr im Vergleich zu letztem Jahr? Wie viel Reichweite haben wir? Wie viel Merch haben wir verkauft? Oder ja, wie viele Leute kommen jetzt im Schnitt zu unseren Konzerten oder so? Also was Messbares. Jetzt nicht innerhalb von 2 Jahren will ich irgendwie krass bekannt sein oder so. Das ist jetzt irgendwie nicht messbar. Also macht euch messbare Ziele und dann Stück für Stück. Ja, also wenn ihr vorher 200 Follower hattet und jetzt habt ihr 1000, hey, krass, geil. Ich weiß, es sind noch nicht die 50.000, ja, aber es geht in die richtige Richtung. Und dann, wenn es halt auch mal nicht, und Erfolg ist auch nicht immer linear. Im Gegenteil. Sondern es gibt auch immer mal wieder Phasen, wo es dann abkackt. Ja, wo es rückläufig ist. Und dann muss man auch Zähne zusammenbeißen. Und es war, glaube ich, immer in so Phasen, wo ich dann immer was abgebrochen habe. Wo ich mir dann heute denken würde, so, hey, wär's einfach dran geblieben. Ja, es gibt immer mal Schlechtwetterzeiten. Und da muss man einfach durch und sich im besten Fall natürlich auch fragen, okay, warum ist jetzt eine Schlechtwetterzeit? Was kann ich besser machen? Oder ist es vielleicht auch manchmal nur Zufall? So, ich glaube, das würde ich mir mitgeben. Einfach mal Sachen länger durchzuhalten und auch mehr das große Ganze zu sehen. Also sich nicht nur quasi jetzt auf einen Aspekt so des Musikerseins zu konzentrieren, sondern auch wirklich an sich selbst und sich selbst auch als Marke und auch als, ja, zu begreifen.
Immer am Ball bleiben.
Ja, absolut.
Sehr schön. Dann, Marcel, verabschiede ich mich von dir. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. War richtig schön, hat Spaß gemacht.
Genau, alles klar. Das war Musik im Wandel der Zeit. Schaut mal nach den alten Folgen. Wir haben hier immer wieder einen Künstler oder eine Band aus dem lokalen Umkreis hier. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.